Normal moving.
Fliege, Lena, wie ein klarer, warmer Wind.
Da merkt man einfach, du bist DJ, ne? Mhm. So textsicher wie du bist beim 10 Minuten pur Hit Remix.
Ja, nur, ich lege ja meist nur den auf.
Also ganz ehrlich, was für ein geiler Cold Start wäre das jetzt gerade gewesen, oder?
Ja, natürlich, das wäre es gewesen. Könnte man jetzt natürlich auch machen. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Normale Möwe. Mein Name ist Max Scharf. Mir virtuell gegenüber Hinak Ezekiel Köhn. Stand-up-Comedian und Autor ist gerade unterwegs
in Düsseldorf.
In Düsseldorf. Düsseldorf, das andere Köln, wie wir sagen.
Ich muss ehrlich sagen, ich muss hier nochmal eine Lanze brechen für Düsseldorf.
Ja.
Ich bin gestern tatsächlich von Köln aus, ich hatte gestern meine Show in Köln und ich bin von Köln aus nach Düsseldorf nachts noch gefahren. Nicht, weil ich Köln nicht gut finde, sondern ja, weil ich dachte, erstmal finde ich das Hotel, in dem ich bin, echt ganz cool. Und ich dachte vor allem, wenn man 2 Nächte in demselben Hotel pennt, dann kann ich am nächsten Tag ausschlafen und muss nicht irgendwie um 11 Uhr Checkout oder sowas. Und ja, dementsprechend bin ich jetzt hier gerade schon in Düsseldorf. Mein Hotel ist im japanischen Viertel.
Ah ja.
Also überall sind Cosplayer mit Waffen, die teilweise wirklich sehr realistisch aussehen. Mein Kiosk hat so Moshi. Das Hotel ist auch thematisch japanisch geprägt. Also hier auf meinem, hier steht eine Winkelkatze auf meinem Schreibtisch. Ich habe heute Mittag Rahm gegessen, ich habe heute Abend Rahm gegessen, ich werde morgen Mittag Rahm essen. Und ich habe mir tatsächlich extra, weil ich dachte, wenn ich schon im japanischen Viertel bin, in Düsseldorf, wissen ja die wenigsten, Düsseldorf hat die höchste Migrantenanzahl von allen japanischen Leuten, die es in Deutschland gibt. 5000 Leute wohnen in Düsseldorf mit Migrationshintergrund
in
Japan.
Okay. Und deswegen warst du gerade kurz betrunken, als du das gesagt hast?
Weil ich musste dran denken. Muss ich weit ausholen. Ich war ja gestern auf dem Solo in Köln. Ich habe gestern Solo in Köln gespielt.
Ah ja, schön. Und das war im Rahmen.
Danke sehr, war richtig geil. War richtig, richtig geil. Erzähle ich später noch was zu. Und das war im Rahmen vom Cologne Comedy Festival. Und da war Nils Bokelberg. Der hat 3-mal an dem gestrigen Tag eine humoristische Stadtführung durch Köln gemacht. Und ich weiß jetzt nicht.
Ist das sowieso, wenn man so eine Nachtwanderung macht, so nach dem Motto, oh, hier wurden mal Leute gefoltert, oh, hier ist mal wer gestorben? Ist es dann auch so,
ja, genau,
in Köln einfach so, oh, hier hat Harald Schmidt schon mal irgendwie Koks genommen, hier hat Stefan Raab sich die Wok-WM ausgedacht?
Also ehrlich gesagt, ich glaube, ich war halt nicht da, aber ich glaube in erster Linie, muss man sich das vorstellen, Nils Bokelberg hat Leute rumgeführt mit dem Schirm in der Hand und hat ab und zu erzählt, auf eine lustige und humoristische Art und Weise, ja, das ist der Kölner Dom und da vorne wurde Markut geboren. Also ich glaube, solche Sachen hat er da einfach erzählt.
Ja, ja.
Und deswegen bin ich bloß gerade drauf gekommen, weil man kennt das doch, wenn man so eine Stadtführung mitmacht, die Leute, die diese Stadtführung machen, sind nie gut gelaunt und dann also entweder haben sie immer so ein Repertoire an Witzen, die sie 16 Mal hintereinander am Tag erzählen und meistens werden dann diese Informationen immer so ultra gelangweilt eingestreut. Heißt sowas wie, ja, Düsseldorf hat einen extrem hohen Anteil an japanischen MitbürgerInnen, die alle hier jetzt hergezogen sind, von 5000 Leuten, was der höchste ist in ganz Deutschland. Ja, allgemein gibt's hier auch Little Tokyo. Das ist das japanische Viertel hier in Düsseldorf. Und deswegen bin ich darauf gekommen.
Ich habe das Gefühl, in Hamburg haben die immer sehr gute Laune. Die sind immer sehr laut,
ja,
und hyper gut gelaunt.
Das ist aber halt auch, weil Hamburg so Metropol-Kultstadt ist. Ich glaube, in allen anderen Städten, wenn du eine Stadtführung machst, ist es immer gelangweilt. Und ja, herzlich willkommen in Marburg, toll, dass Sie hier sind. Marburg hat extrem viele Leute, die blind sind. Die Stadt ist angelegt auf Blinde. Wir haben Burschenschaften, die Doppel-Bs. So, wir kommen jetzt zum Schloss. Also ich glaube, das ist einfach so das Ding.
Ich muss aber auch sagen, du musst ein bisschen aufpassen. Ne? Jetzt, wenn du hast ja gerade gesagt, so, ich muss mal eine Lanze für Düsseldorf brechen. Gut, dass du einen Tag vorher in Köln warst, ne? Wenn du jetzt wieder zurück müsstest, so, oder alleine lass das Markut nicht hören, ne? Der ist ja gebürtiger Kölner und der rastet bei sowas ja komplett aus. Also der wird da ja handgreiflich auch durchaus gegenüber Leuten, naja, die aus Düsseldorf halt kommen, ne?
Das ist ja, aber ich, also ich muss ja einfach sagen, ich bin einfach kein Fan von Gewalt. Leute, die diesen Podcast schon länger hören, wissen ja, ich bin ein großer Feind von Gewalt sogar. Also
anders,
ich spreche mich
anders
auch
als Makut, ne?
Der ist anders ja als Makut. Ich spreche mich ja öffentlich in der Öffentlichkeit seit Jahren gegen Gewalt aus. Ja. Und ich habe jetzt mir vorgenommen, und ich habe das mit dir noch nicht abgesprochen, aber das wird auf jeden Fall ein weiterer Punkt in unserem ja in unserem Parteiprogramm von der NMPD, der Normalen Möwepartei Deutschlands, dass Köln und Düsseldorf sich endlich zusammenraufen müssen und endlich wieder an ihrer Freundschaft arbeiten. Ich setze auch gerade so einen Vertrag auf, sowas ähnliches wie der Élysée-Vertrag. Ja. Ich nenne ihn den Hilal Allah-Vertrag, weil in beiden Städten. In beiden Städten gibt es Jecken und die müssen sich einfach jetzt mal wieder vertragen. Man kann, am besten feiert man doch zusammen.
Ja, die einen haben dieses komische Altbier, die anderen haben diese kleinen, ganz kleinen Biere. Ich bin ein richtiges Bier. So, ne?
Ja.
Wo du direkt irgendwie 10 von bestellen musst, damit du überhaupt irgendwie 0,1 Liter hast oder so, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Und das ist, ich weiß nicht, ob man solche verfeindeten Lager wirklich zusammenbekommt. Ich meine, man sieht es ja an Makut. Makut wahnsinnig aggressiv gegenüber Düsseldorfern. Ist ja, hat ja auch, weißt du, so Patches auf seinem Eastpack-Rucksack, wo dann immer so draufsteht, so oh, Düsseldorfer aufs Maul. Ne?
Ja, oder Düsseldorf-Schmüsseldorf ist ja auch so ein Schlachtruf von ihm.
Genau, Makut kann ja diese Woche leider nicht bei uns sein. Das ist ja nun, das ist ja jetzt leider nun in letzter Zeit öfter der Fall gewesen. Und auch interessanterweise, es geht ja um eine ähnliche Thematik. Düsseldorf, der Fußballverein von Düsseldorf, der spielt ja gerade nicht erstklassig und ich meine auch nicht zweitklassig. Und die haben, naja, finanzielle Probleme, sag ich mal, so wie es ist.
Ja.
Und die vor einigen Jahren schon hatten die Toten Hosen ausgeholfen, als die so wenig Geld hatten und haben dann gesagt, hey, pass auf, wir machen bei euch Trikotwerbung. Ne? Und dann haben die Toten Hosen für ein oder zwei Jahre ihr Totenkopf-Logo als Sponsor auf dem Düsseldorf-Trikot gehabt.
Ja.
Und Makut hatte aus reiner Boshaft das jetzt auch gekauft. Und jetzt ist er aber in großen Streitereien, auch mit der FIFA, weil er gesagt hat zu den Leuten aus Düsseldorf, ich möchte da gar nicht viel ändern an dem Trikot. Ich möchte einfach am liebsten, dass ihr gar keine Kleidung tragt und euch komplett mit Nutella einreibt.
Beim Spiel. Ja, aber...
Ne, auch keine Schuhe, weißt du, dass du auch von unten immer so ganz viel Nutella hast, dass du am Rasen festklebst und so. Ne? Hat er sich so ganz schön überlegt. Und das Ding ist, er hat jetzt die Kohle schon bezahlt und Düsseldorf hat gesagt, ja. Ja, und so hat die FIFA da jetzt natürlich was dagegen.
Ja, also, aber da hatte ich mit Makut vorhin schon so auch telefoniert. Der, er hatte mich halt angerufen und meinte, ob mir noch irgendwas anderes einfällt. Er steht da irgendwie gerade auf so einer kreativen Bremsspur. So, ja. Meinte halt so, ja, egal woran er denkt, es ist immer Nutella im Spiel. Aber er will dann natürlich auch das Logo nicht raufdrucken lassen, weil dafür, er hat das ja schon bezahlt. Und ich meinte zu ihm, Marc, ich habe eine Idee. Wir nehmen einfach ein Foto von deinem Penis und das drucken wir auf die Trikots, weil wie wir alle wissen, mit dem Penis von Makut auf der Brust rumzulaufen, ist die größte Schmach, die man sich nur vorstellen kann.
Es ist aber auch genau Makuts Humor. Es trifft so sehr Makuts Pimmel-Pimmel-Humor.
Ist ja, so. Ja. Aber tatsächlich, um auf das, was du vorhin noch gesagt hattest, diese Diebel, hier, wer ist das, Alt, Diebels Alt oder so, hier diese Altbier. Alt versus Kölsch, ja genau, Altbier versus Kölsch Sache zurückzukommen. Ich habe die Lösung gefunden, weil ich bin ja jetzt gerade im japanischen Viertel, in Düsseldorf. Ja. Und wir alle können uns ja darauf einigen, dass Altbier schmeckt nicht, Kölsch schmeckt nicht. Also sollte man das einfach komplett weglassen, weil ich trinke heute nämlich nur japanisches Bier. Ich habe mir ein Sixpack mit verschiedenen japanischen Bieren gekauft und ich glaube, das wäre ein erstes Aufeinandertreffen, ein gegenseitiges die Hand reichen, wenn die Leute sich einfach mal zusammenreißen würden und sich denken würden, ja, okay, wir verzichten auf unsere alte Tradition, wir trinken jetzt einfach japanisches Bier. Und das würde ich auch den Handel antreiben.
Also
das muss man ja auch so sehen.
Dein Versöhnungsvorschlag ist am Ende Scheiß auf Kölsch, Scheiß auf Altbier, wir trinken jetzt nur noch japanisches Bier, Konnichiwa von meiner Seite.
Ja, Konnichiwa von meiner Seite. Weißt du übrigens, woher das kommt mit dieser Städtefeindschaft? Ich habe das... Nee. Ich habe das nämlich gefragt von der Bühne raus, ob mir das jemand erklären kann, weil ich finde so Städtefeindschaften so, meistens hängt das ja irgendwie mit Fußball zusammen, aber Köln, Düsseldorf. Meistens
zusammen, dass sie einfach sehr nah aneinander sind. So wie Schalke, ja, genau, und Dortmund.
Ja, genau, und das ist genau, aber das ist halt genau der Punkt, ne? Es ist halt meistens irgendwie so eine Fußballrivalität, wenn man da irgendwie nachfragt. Und bei Köln und Düsseldorf kommt das von was ganz anderem, hat mir auf jeden Fall heute jemand erklärt. Ja. Nämlich Köln gibt es länger als Düsseldorf und Düsseldorf hat sich dann vor Köln gesetzt an den Rhein, um die Leute wegen des Handels abzufangen und quasi die Schiffe leer zu kaufen oder da ihre Waren zuerst anzubieten. Aha. Und hat damit Köln irgendwie wirtschaftlich anscheinend sehr geschadet im Mittelalter. Und ich kann mir echt gut vorstellen, dass das dass ein ähnlicher Grund ist mit der Städtefeindschaft bei, ja, Bremen und Hamburg. Weil da, die spielen ja auch überhaupt nicht in, also ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist, aber ich glaube, das ist nicht fußballbedingt bei Werder und HSV oder
ja, doch. Doch, doch.
Aber naja, das, also da könnte man gut vorstellen, dass es mit der Hanse zu tun hat von damals.
Naja, also da ist es, glaube ich, schon echt fußballbedingt. Da war es einfach eine Rivalität. Mal waren die erfolgreich, mal waren die erfolgreich, hoch im Norden. Und die haben auch immer erste Liga zusammengespielt. Und das hat dazu geführt, also St. Pauli und Bremen, die verstehen sich sehr gut.
Ah, okay. Ja, gut. Ja, aber gut, das ist ja jetzt auch wieder wirklich nur wie heißt das hier?
Fußball.
Ja, also ich, aber ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ich bin ja halt eher für, ne, die Leute sollen sich einfach alle mal in den Arm schließen und einfach mal alle ihre Scheißfresse halten.
Das, ja, die Leute sollen sich einfach alle mal in den Arm schießen und ihre Scheißfresse halten.
Ja, ja, genau. Das ist, dafür stehe ich mit meinem Namen. Hinak Ballermann. Ist übrigens, ganz ehrlich, ist es so gut, dass wir heute nicht 1:1 voreinander sitzen, weil bei der Show heute beim Catering hatte die Frau mich gefragt so, ja, was möchtest du, so was soll ich bestellen? Und ich meinte, ich hätte gern eine Pizza mit Fungi. Und sie meinte, ah, eine Fungi-Pizza so mit Pilzen. Und ich meinte, ja, genau. Und willst du Knoblauch drauf? Und ich meinte, nee, bitte nicht. Wenn ich auf der Bühne stehe, dann fühle ich mich unwohl. Und sie meinte, ja, gar kein Problem, alles gut. Und dann hat sie mir eine Pizza bestellt, eine Margarita, und es war nur Knoblauch drauf. Und es war so arschviel Knoblauch drauf. Und keine Pilze. Ich habe richtig gemerkt, wie ich im Taxi saß und der Taxifahrer so, oh, was haben sie denn heute gegessen, Junge? Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz, ja, ganz schlimm.
Da wird der Magen zu Knetgummi.
Ja? Also es ist, die war auch, ich hatte halt auch so Hunger, ich musste die essen, aber das war auch so viel Knoblauch, das war so scharf. Ich habe das erste Stück einfach so reingebissen und das hat so gebrannt und da habe ich das versucht mit einer Gabel so runterzupacken, aber der Knoblauch war schon durchgesickert. Das war in dem ganzen Teig. Das war eigentlich ein großer, eigentlich hatte ich einen großen Knoblauch.
Ja, aber das ist der glamouröse Lifestyle, den du mittlerweile fährst, ne? Das ist Rock'n'Roll, also.
Ja, das merkt man auch immer noch an, Operation Ulm. Also mein Ticketverkauf in Ulm ist nach wie vor einfach wirklich so, dass ich habe so Angst. Ich habe richtig Angst, morgens aufzuwachen und in den Vorverkauf zu gucken.
Wie ich halt gesagt habe, glamourös und Rock'n'Roll, so bist du. Glamrock. Ja. Hini Glamrock.
Ja.
So, du lässt ja, mal, hast du noch ganz lange Haare. Und so ganz, ja, so diese Spray-on Jeans oder so Lederjeans, weißt du, so Lederhosen.
Du weißt doch, was die Leute über mich sagen. Ich bin doch deutsche Kiss.
Ist so. Nur mit ein bisschen weniger Schminke.
Ja, aber auch wirklich nur marginal, ne? Also die Leute, die mich kennen, wissen ja, da ist einiges an Kajal, um die Augenringe zu verstärken.
Ist so. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es so gut funktioniert. Jetzt nicht mit Ulm, aber sonst ist ja ganz gut, ne? Zum Beispiel Köln und Düsseldorf läuft ja gut bei dir.
Ja, das war beides ausverkauft. Also insbesondere war auch bei beiden Shows die Stimmung extrem gut. Und in Köln, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so nacherzählen kann, dass man das greifen kann, aber in Köln ist etwas während der Show passiert. Es war ein magischer Moment. Jemand ist gestorben. Das wäre natürlich, schade. Also es wäre nicht also magisch, nicht. Es wäre tragisch, aber sagen wir so, ich weiß nicht, ob ich in der Situation damit so umgehen könnte, ne? Wenn da dann so jemand umkippt und dann ruft jemand, ist ein Arzt anwesend und ich sage so, ja klar, Dr. Möwe ist da. Es war in Köln, saß in der ersten Reihe ein Mädchen. Und ich habe halt so meine typischen Publikumsinteraktionen gemacht, so, hey, okay, wer von euch ist denn unter 18? Und da hat sie geklatscht und da ist sie mir zum ersten Mal aufgefallen. Und da habe ich sie so angeguckt und meinte, ah ja, cool, okay.
Klingt wie der Anfang von so einem Wolfgang-Petri-Song. Sie war 18, sie hat angefangen zu klatschen und da ist sie mir das erste Mal aufgefallen.
So, und dann habe ich so runtergeguckt und war so, ah, okay, und du gehst doch zur Schule. Ja, genau. Welche Stufe bist du denn? Und dann meinte sie, ich bin in der 8. Und ich war so, ach krass, du bist in der 8. Bist du denn mit irgendjemandem hier? Weil sonst darfst du nicht hier sein. Jetzt aber nochmal kurz hier. Sie meinte, nee, ich bin mit meiner Mama da. Und dann war die Mutter halt da und ihre Mama war Fan. Sie hat sie mitgeschleppt. Also ihre Mutter hat ihre Tochter mitgeschleppt. Und dann habe ich erstmal so, ah, okay, alles gut. Und dann habe ich erstmal so Show weitergespielt. Und irgendwann bin ich nochmal auf sie irgendwie zurückgekommen und war so, was ist denn eigentlich dein Lieblingsfach? Und dann meinte sie, ja, Musik. Und dann haben wir so ein bisschen mit hin und her geschnackt. Und dann meinte ich irgendwann zu ihr, ja, was willst du denn eigentlich werden beruflich später? Und sie meinte, ja, ich finde Psychologie interessant. Und dann habe ich mich so vorgebeugt und meinte, da musst du aber auch gut in der Schule sein. Das hat einen sehr hohen NC und da muss man sich anstrengen. Und dann dachte ich so, was mache ich denn hier? Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe, dass dieses Mädchen sich jetzt hier irgendwie, also soll sich wohlfühlen, aber das ist ja, ja nicht meine Aufgabe, ihr jetzt zu erklären, wie sie ihr Leben zu leben hat. Und dann dachte ich auch so,
da gehst du nach vorne und sagst so, ich würde jetzt gerne einmal die Hausaufgaben kontrollieren. Und wenn du sie noch nicht gemacht hast, dann gehst du jetzt sofort nach Hause, dann kannst du wiederkommen, wenn du sie gemacht hast.
Ohne Socken ins Bett, junge Dame, ohne Socken ins Bett. Nicht solange du deine Füße auf meine Bühne stellst. Stand ich da so auf der Bühne und war so, das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Das interessiert mich auch gar nicht, was du werden möchtest. Ganz ehrlich, in 20, 30 Jahren geht die Welt eh unter. Der Klimakipppunkt ist doch schon gewesen. Meinetwegen kannst du jetzt anfangen, Drogen zu nehmen und zu saufen. Ganz ehrlich, ich sag dir eins, du wirst eine Teenage-Mom. Und da habe ich das so angestimmt. Teenage-Mom. Und das Ganze, das Publikum hat dann auch so mitgemacht und war so, Teenage-Mom. Und dabei dann hat sich das immer so hochgejazzt. Irgendwann meinte ich, ey, wenn du Bock hast, ganz ehrlich, ist doch eh scheißegal. Wir beide gehen gleich noch raus vor die Tür und dann rauchen wir ein bisschen Schuhe. Ich hab mega Bock.
Gott, that escalated dann, quickly.
Und die Mutter hat sich mega weggeschmissen. Und auch, sie hat fand das auch super lustig. Und die meinte irgendwann, ja, okay, tut mir leid. Das ist jetzt irgendwie doll geworden, es tut mir leid. Irgendwann musste ich auch selber so doll lachen, dass ich kurz die Show ein bisschen unterbrechen musste, weil ich es so absurd und so lustig fand. Und dann habe ich mich wieder so ein bisschen gefangen. Und dann meinte ich, ach, weißt du was, ey, du hast so geil mitgemacht, das hat so Spaß gemacht. Du kriegst irgendwas von mir umsonst vom Merchandise. Aber ich habe ja nur Feuerzeuge. Was willst du denn mit? Oh nein, da hast du ein Feuerzeug. Da gehst du zu den coolen Kids in der Turnhalle und fängst an, mit denen zu kiffen. Und
nee, ich so gib mir doch das Feuerzeug und hol vom Catering noch einen Löffel.
Und dann war ich halt so, ja, okay, ganz ehrlich, ist doch auch scheißegal jetzt, ist doch alles scheißegal. Und dann habe ich halt das Programm beendet und dann ist die Mutter mit der Tochter halt noch zum Merch-Tisch gekommen. Und dann meinte sie, oh, das hat mir so Spaß gemacht, das war richtig cool, ich freue mich schon auf deine nächste Show, da bin ich schon 16, da darf ich alleine kommen. Das war so krass, das hat sich auch wirklich so, also das war so, dass die Stimmung war so absurd, weil das halt auch so ein richtig krasser Live-Moment war und da war da eine Frau irgendwie in der dritten oder vierten Reihe, die musste so doll lachen, dass ich die Show nicht beenden konnte, weil am Ende vom Programm gibt's dann etwas, sag ich mal, ruhigeren Moment und die musste so toll lachen, ich konnte damit nicht anfangen. Ich konnte nicht mit diesem ruhigen Moment anfangen. Ich musste warten, bis sie sich ausgelacht hat. Und sie hat dann während des Lachens immer so, es tut mir so leid, ich kann auch rausgehen, wenn es dich stört.
Ich kann auch rausgehen, wenn es dich stört, dass ich dich witzig finde. Wow.
Das war wirklich ja fantastisch.
Aber das ist auch ein bisschen die rheinische Frohnatur. Ne?
Ja, also natürlich.
In Hamburg würde das ja gar nicht passieren. Hier wird ja nur geschnipst statt und nicht gelacht.
Also das größte der Gefühle in Hamburg ist ja eigentlich immer so ein lautes Ha! Und das war's.
Manche sagen auch einfach lustig.
Oh, das sind die Schlimmsten. Das Schlimmste an Heckeln ist ja eigentlich wirklich, wenn die Leute da auch einfach nur so lustig, Saufi machen, ne? Also wenn die einfach nur
vielleicht
so
musst du einmal ganz kurz den Begriff Heckeln erklären.
Also der Heckeln ist, wenn jemand einfach bei einer Comedy-Show reinspricht und die Show dadurch stört, Witze vorwegnimmt oder einfach so, kannte ich schon oder irgendwie sowas. Ja. Und ich finde am allerschlimmsten, wenn Leute einfach so gar kein Gefühl mehr damit, dafür haben, ob sie gerade stören oder nicht. So, es gibt halt zum Beispiel, gestern in Köln war auch ein Mann, der war über 60, der wurde mitgeschleppt von seinem Sohn und der hat ab und zu immer nur so reingerufen, irgendwie so, geil. So, das war irgendwie lustig. Ungeil ist, wenn jemand dann, also es gibt zwei Versionen von Heckeln. Es gibt einmal die Leute, die Fans von dir sind und dann als sich die ganze Zeit zu ihren Nachbarn rüberbeugen und sowas sagen wie, oh, warte mal ab, das ist jetzt so lustig. Das ist ganz schlimm.
Oh, das ist wirklich schlimm. Das ist im Kino auch so.
Ja, das stimmt. Aber also die einzige Form, die davon noch schlimmer ist, sind Leute, die da gibt's verschiedene Formen. Ne? Es gibt Leute, die einfach stören durch Reinrufen, die dann irgendwie so, gerade bei mir mit meinen Inhalten, ist halt auch gerne immer jemand, der reinruft, Saufi machen, oder irgendwie sowas. Und dann gibt's aber auch Leute, die, man macht einen bisschen dolleren Witz. Und das hatte ich auch schon mal, dass jemand da aufgestanden ist und meinte, nee, darüber kann ich nicht lachen. Warum findest du das denn jetzt witzig?
Ja. Das ist ja, das, aber das im Moment, dich hatte ich aber auch oft bei dir schon. Auch im privaten Bereich.
Auch, ja.
ja. Du, ich unterbreche dich ungern, aber mein Bier ist leer. Und ich ja, weiß, ich find das immer toll, wenn ich Sachen über dich und deinen Alltag erfahren kann. Aber es gibt ja zum Beispiel auch eine Rubrik, wo wir wahnsinnig viel übereinander erfahren können. Und ja, das ist zum Beispiel folgende.
Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Hinak, es ist so schön, dass es dich gibt, dass du immer da bist und mich supportest, wo du nur kannst. Und auch für alle da draußen, ich wünsche euch, dass ihr auch jemanden in eurem Leben habt. Jemand, der euch so unterstützt. Jemand, der sagt, du bist okay. Und wenn du mir sagst, dass du nüchtern genug bist, um zu fahren, dann glaube ich dir. Danke, Hinak. Und wenn man mal einen Fehler macht, ne, dann steht Hinak neben dir und sagt, hey, mach dir keine Vorwürfe. Niemand hätte wissen können, dass die geladen war. Und wenn er selber mal mit etwas zu kämpfen hat, dann lässt er das nicht an anderen aus und verkriecht sich. Nein, Hinak tanzt. Er tanzt schön und professionell für Geld. Als seine Eltern sich haben scheiden lassen, da hat er es wie ein Mann genommen, schon so früh. Er wusste, es war seine Schuld und das war auch okay. Das haben seine Eltern ihm auch gesagt und das war okay. Und er glaubt an die Liebe, an die wahre Liebe und sieht immer das Gute in allen. Weißt du noch, Hinak, deine Ex-Freundin, da haben alle gesagt, Hinak, das geht nicht, die Frau ist verrückt. Aber du hast immer gesagt, das stimmt nicht, sie ist nicht verrückt, sie ist nur meine Mathelehrerin und nach dem Abi fragt da keiner mehr nach. Und das liebe ich an dir. So überraschend wie ein Cola-Korn und ebenso niederschmetternd. Und wie er sonst so ist, erfahren wir heute hier bei den 14 meine Freunde Buchfragen. Hinak Köhn, bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich find's sehr schön, wie du gesagt hast, trotz des jungen Alters, als deine Eltern sich getrennt haben, und ich dann so, ja, stimmt, ich war 20, ja. Das habe ich echt gut.
Ja, für dich war das schon jung damals. Ich hatte das ja wahnsinnig. Ich hatte das ein paar Jahre zurückgeworfen.
Ich bin in dem Moment gealtert. Eigentlich bin ich 22.
Hinak, würdest du lieber in eine andere Galaxie reisen oder lieber in ein Paralleluniversum?
Paralleluniversum auf jeden Fall. Andere Galaxie ist mir ein bisschen zu heiß, bin ich ganz ehrlich. Ja, da weiß man ja gar nicht.
Wer weiß, wie warm es da ist.
Nee, also bei einer anderen Galaxie. Bei der anderen Galaxie denke ich halt so, da komme ich da halt irgendwie an und dann, weißt du, komme ich da an und dann kann ich die Sprache nicht. Dann haben die da so komische Rüssellaute. Ja. Dann weiß ich ja gar nicht, ob mir die Getränke und Essen und da so schmecken, ne? Und Paralleluniversum hat auf jeden Fall die höhere Wahrscheinlichkeit, dass auch einfach nur etwas slightly different ist. So zum Beispiel, dass die Dusche von unten nach oben schießt.
Ach so,
und nicht andersrum. Ja. Sowas. Und dann wird man von unten gereinigt. Oder dass man sich mit den Füßen die Hand gibt.
Oder natürlich würdest du auch gerne mal den guten Hinak kennenlernen.
Nee, ich habe den guten Hinak mal getroffen. und ich habe in den Spiegel gesehen und dachte, warum bist du wie mein Vater?
äh, Aber was reizt dich denn am Paralleluniversum außer das außer die Überraschung? Also, weil ich habe nämlich letztens diese Marvel Disney Serie habe ich die erste Folge von geguckt, Loki. Mhm. Und da geht's um so Paralleluniversen, Zeitstränge, eben so alternative Realitäten, die auch gemacht werden. Und ich dachte so, wenn ich an Paralleluniversum denke, in dieser Frage, denke ich halt so an die Alternativen, die hätten passieren können. Weißt du?
Ja.
Was hätte passieren, so, es wird ein neuer Zeitstrang aufgemacht in dem Moment, wo deine Eltern sich getrennt haben oder so. Und wäre das nicht passiert, dann gibt's diesen Zeitstrang halt auch noch.
Ja, voll. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel. Als Beispiel finde ich ganz gut so. Ich hatte ja meinen ersten Auftritt bei einem Poetry Slam. Ich hatte mich angemeldet und wollte 2 Tage vorher absagen und der Veranstaltende meinte halt so, nee, das geht nicht, du musst da auftreten, ich brauche dich im Line-Up. Und deswegen habe ich mich dann ja verpflichtet gefühlt. Wenn er jetzt gesagt hätte, nee, alles gut, wenn du nicht auftreten möchtest, kein Ding.
Ja.
Dann, so, und das wäre der Zeitstrahl. Und ich würde dann jetzt so zurückgeworfen werden, so, und dann stehe ich da plötzlich und das Erste, was ich natürlich machen würde, ist zu irgendeiner Person hingehen und sagen, was für einen Tag haben wir? Und dann würde ich sagen, heute ist der 30.10. Und ich würde sagen, welches Jahr? Und dann würden sie sagen, 2023, aber in einem Paralleluniversum. Ich würde sagen, oh Gott, wie lange habe ich geschlafen? Und dann... Dann würde ich natürlich
du versuchen, kennst den Unterschied zwischen Zeitreisen und Paralleluniversen nicht. Deshalb bist du so, oh mein Gott, wie lange habe ich geschlafen? Ich bin genau jetzt, nur woanders.
Also ich habe, sagen wir mal so, ich weiß den Unterschied, aber so wie mittlerweile alle drauf scheißen, ist es mir auch mittlerweile egal. Ne? Wenn alle Leute schon Point of View falsch benutzen, dann habe ich ja wohl Zeitreisen und Paralleluniversum durcheinander mischen. Das ist okay, ja auch egal.
Fair.
Und dann würde ich natürlich mich suchen und dann würde ich mich finden, dann würden wir voreinander stehen und dann würden wir natürlich dieses typische Zwillingsding machen, so ich würde meine Hand hochheben und dann würde ich sie schnell runterziehen und das würde er auch machen und wir wären so, oh mein Gott, ist das jetzt ein Spiegelbild oder nicht? Und dann würde ich zu ihm gehen und sagen, Hinak, ich bin auch Hinak, aber ich bin Hinak aus einem Paralleluniversum. Was ist der große Unterschied in diesem verschiedenen, also in diesem unterschiedlichen Zeitstrang zu meinem Leben? Und dann würde Hinak sagen, keine Ahnung, ich kenne ja deinen Zeitstrang nicht, aber ich bin glücklich verheiratet, habe 2 Kinder und bin Buchhändler und sehr erfolgreich. Und ich würde sagen, nein!
Also du hättest
wirf dein Leben nicht weg, Hinak.
Hinak, werd Comedian und struggle ein paar Jahre und hab ein paar Monate keine Krankenversicherung. Mach das. Also das wäre passiert, wenn der Veranstalter damals gesagt hätte, ja gut, dann halt nicht. Tschüss.
Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
Ja.
Oder und dann gäbe es natürlich noch mal so den Moment, ah okay, also du bist verheiratet, Paralleluniversums-Hinak, du hast 2 Kinder, du bist Buchhändler und wie ist das so mit deiner Frau? Ja, wir hatten ein paar stressige Jahre, aber wir haben uns wieder zusammengerüttelt. Und dann direkt neuer Zeitstrahl, so sie hätten sich nicht zusammengerüttelt. Ich reise direkt in das nächste Paralleluniversum, treffe Hinak in der Fußgängerzone, wie ich auf so 2 Töpfen Musik mache. Oh Gott, ist das passiert, weil du dich damals dann von Bettina getrennt hast? Ach so, nee, das hat damit nichts zu tun. Ich bin einfach mega auf Crack. Ach so, okay. Und warum bist du auf Crack? Das lag an der 3. Ehe. Oh Gott, was habe ich denn hier verpasst?
Hinak, du bist die böse Hexe in einem Märchen und,
ja.
Und du musst dein Haus aus einem Lebensmittel bauen. Welches Lebensmittel eignet sich deiner Meinung nach am besten dazu, ein Haus zu bauen? Weil ich habe immer gedacht, dieses hier Kekshaus oder was das war, das ist so eine Scheißidee auch über die Zeit. Aber wenn es einmal regnet, du hast mal einen Keks in Kaffee getunkt, das zerbröselt ja sofort. Ja. Und ich meine, das ist ja eine deutsche Geschichte. Es regnet andauernd. Ja? Und dementsprechend, was wäre das beste Essen, um daraus ein Haus zu bauen?
Also tatsächlich meine erste Idee, als du es gesagt hast, weil ich da nicht wusste, mit was für witterungsbedingten Bedingungen wir arbeiten.
Nee, das ist für mich aus persönlichen Gründen eine sehr echte Frage.
Ja.
Nicht, dass ich also, ne, nur falls mal jemand demnächst was liest, dass ein paar Leute verschwinden und so. Weil sie im Wald einer Pulled Pork Spur folgen.
Ja, Ja, wir brauchen ja etwas, was man gut schichten kann, ne? Ja, so, und ja. man, es sollte ja auch etwas sein, was nicht so leicht verderblich ist. Mhm. Deswegen meine erste Idee, frisches Zwiebelmett entfällt also. Ja. Weil seitdem ich ein kleiner Junge bin, träume ich natürlich davon, in einem Haus aus Mett zu wohnen. Das ist ja klar.
Das ist klar. Aber ich muss auch sagen, wenn man halt mal Leute zu Gast hat, wahnsinnig strenger Geruch auch. Wo man dann, ja, weiß ich nicht, gerade Zwiebelmett.
Ja, die, weißt du, die ersten 4 Stunden bist du in so einem richtig schönen rosa-weißen Haus und nach ein paar Stunden ist es ja grau. Also das ist ja auch nicht geil. Nee. Es darf halt auch nicht schimmeln. So heißt, man müsste irgendetwas nehmen, was nicht so leicht verderblich ist, und wenn es verderblich ist, dann nur so, dass man es nicht mehr zu sich nehmen sollte. Und da dachte ich gerade daran, was ist denn, wir alle wissen, das Klima in Deutschland ja ist ja jetzt nicht unbedingt, also wir sind hier jetzt auf jeden Fall nicht in einem subtropischen Gebiet oder so. Nein. Was hältst du denn von schwarzer Blockschokolade? Kann man gut türmen, kann man gut heiß machen und dann zusammenschichten, und du hast trotzdem halt quasi so im Winter mega easy. Im Sommer musst du gucken, dass es nicht schmilzt, aber das kannst du ja nachschichten, so, das ist jetzt nicht das große Problem. Sonst kannst du da im Notfall auch naschen. Und das Tolle ist ja an Schokolade, wenn die schlecht wird, dann hat man da einfach nur dieses weiße Pulver drauf, wo man sich nicht immer sicher ist, kann ich das jetzt essen oder ist das nicht erlaubt?
Ansonsten wäre auch noch so dieses dry-aged Meat, was halt so dann von außen so super hart ist, und da muss man diese eigentlich vergammelte Schicht erst abmachen, weil da drunter schmeckt es aus irgendeinem Grund sehr 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 gut, und so wie das mit Fleisch immer funktioniert, ne? Oder eine Sache, die offensichtlich nie schlecht wird, ne, die man vielleicht gut formen könnte: Beefy. Weil Beefy, stimmt, so eine Wurst, die muss nicht gekühlt werden, liegt an der Tankstelle über Jahre,
seit 3 Jahren.
Ne? Das ist gar kein Problem. Und dementsprechend muss das doch eigentlich super funktionieren. Mit Beefy als Baumaterial einzuführen, ist doch eine Sache, wo ich mir denke, warum ist da vorher keiner drauf gekommen? Gerade ob der aktuellen Sandknappheit,
ja,
haben wir auch schon mal drüber geredet, wo es so ist, wir haben keinen Sand mehr. Ja, statt Sand, warum immer kein Beefy? Beefy, nachwachsende Ressource.
Ich muss auch wirklich sagen, jetzt wo du gerade Beefy gesagt hast, man muss ja auch gucken, also zum Beispiel das Lebkuchenhaus, das ist ja auch aus verschiedenen Süßigkeiten gemacht, ne?
Ja.
Man könnte ja zum Beispiel sagen, die Grundwände und Fundament sind aus Beefy gegossen, und Türen und Fenster, nimmt man dann so Sardinendosen, also wirklich auch die Dosen, weißt du, dass man das immer so aufrollt und wieder zurollt.
Also am Ende hast du das Haus aus Metall gebaut.
Naja, nur die Türen.
Ich baue das aus Spamfleisch, und dann hast du halt direkt so Ziegel in sich von diesen Dosen, und das Fleisch, das esse ich einfach. Ich baue es aus Dosen und 5-0 Dosen.
Ich überlege aber gerade nochmal weiter, was ist denn, also tatsächlich, seitdem du die Frage gestellt hast, was ist denn ein Lebensmittel, das wirklich so gut wie gar nicht verderblich ist? Gibt es da irgendetwas? Ja, so fermentierten Kohl und so ein Shit, ne?
Ja, aber ich glaube halt auch nur, solange es in dieser Flüssigkeit ist, ne? Sohle-Eier.
Bist du ein Fötus oder was? Was soll das denn in der Flüssigkeit?
Ja, wenn du eingelegte Gurken, wenn du die an die Luft legst, dann bleiben die ja nicht für immer trocken. Aber
die werden mit jeder Sekunde geiler. Das ist doch das Geheimnis der sonnengetrockneten Essiggurke.
Okay, ja.
Ich hab was sich überraschend lange hält, aber daraus kannst du kein Haus bauen. Passierte Tomaten. Man findet immer beim Umzug nochmal so ein Paket passierte Tomaten und denkt sich, ah, das muss weg. Ah, nee, ist noch 14 Jahre haltbar.
Stimmt. Ja, auch überhaupt diese ganzen gut und günstig Dosen, wo es aus irgendeinem Grund so wahnsinnig viele Sorten von gibt, aber die nie jemand kauft, den man kennt.
Ja, ja.
Wo direkt so Bolognese drin ist. Oder, ja wie lange ist denn das haltbar? 2036, und du denkst so, 2036, ich wusste nicht mal, dass das überhaupt so lang geht hier mit den Jahreszahlen. So, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Handy überhaupt so weit scrollen könnte.
Kaffee. Kaffee ist auch relativ, also so als Pulver.
Das kann man bestimmt auch gut verarbeiten.
Das soll man ja nicht trinken dann mehr, aber ich glaube prinzipiell als Baumaterial schön nass machen und dann klumpen. Ah, nee, und dann schimmelt's. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Scheiße. Es ist, guck mal, es ist eine der schwersten Fragen, die du mich hier in diesem Podcast gefragt hast.
Vor allem, wahrscheinlich wird dir jetzt die ganze Folge, werden dir noch Sachen einfallen. Also, was ist denn mit Thunfisch? Thunfisch kein Haus. Ist ja auch immer so lange haltbar.
Müsli, ein Haus aus Müsli.
Kelloggs.
Ich wollte es dir gesagt haben.
Ich und mein Haus aus Cineminis. Hinak, welches Wetter? Du kannst das Wetter permanent umstellen. Du hältst den Klimawandel nicht nur auf, sondern du setzt ihn auf ein bestimmtes Klima all year long. Und es hat keine Konsequenzen. Du kannst also die Wetterkonditionen sozusagen um dich herum anpassen und das permanent so machen. Auf welche Wetterkonditionen würdest du die Welt setzen? Was ist die perfekte weather condition for a guy that is a jet setter, that has like, you know, sold out shows and is always like flying everywhere and so, you know.
Ich sag's dir. Meine Antwort, ich logge das jetzt ein, ne? Ja. Nur, dass es fix ist. Ich werde mich nicht nochmal umschwenken. Ein ganz klassisches Herbstwetter. Ist manchmal, also weißt du, morgens ein bisschen nieselig, nachmittags ist aber alles in einem wunderschönen, ganz wenig Wolken am Himmel, es kommt noch so ein bisschen die letzte Oktobersonne raus und es ist so ganz, ist dann irgendwie auch sogar noch ein bisschen muckelig, du kannst aber einen Pulli an, du kannst dich quasi entscheiden, ziehe ich einen Pulli und eine Jacke an und es ist perfekt oder ziehe ich nur eine Jacke an und es ist perfekt, weil es ist beides irgendwie in Ordnung. Das andere ist ein bisschen muckeliger, das andere ist ein bisschen luftiger. Ab und zu regnet es ein bisschen, ist auch gut für die Landwirtschaft, die mir ja auch sehr am Herzen liegt.
Total. Aber alles in allem, man weiß, Hinnerkön, großer Förderer der Landwirtschaft. Ist nicht so, dass er jetzt wahnsinnig viel dafür macht oder da es irgendwie mit Geld unterstützt oder so. Aber so mindsetmäßig großer Förderer der Landwirtschaft.
Ja, ich bin ja auch ein Union Guy, ne? Und das habe ich noch nie so öffentlich gemacht, aber ich kämpfe ja schon seit Jahren für die Rechte der Milchbauern. Und das ist mir einfach persönlich wichtig.
Und aber auch eins, um nochmal ganz kurz Bauern und Deutschland Fakten. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das immer noch so, und das ist auch das richtige Alter, dass wenn man auf dem Hof arbeitet, auf dem Land, oder wenn deine Eltern einen Hof haben, kannst du ab 6 Jahren Trecker fahren, um zu helfen.
Ich glaube nicht, dass es offiziell erlaubt ist.
Ich dachte, das wäre so.
Ich glaube nicht, dass es offiziell erlaubt ist. Ich glaube, das ist offiziell geduldet.
Ja, gut, was heißt denn geduldet und erlaubt? Erzähl mal weiter, ich google
mal. Ja, der Unterschied zwischen geduldet und erlaubt kann ich dir erzählen. Geduldet bist du, wenn du seit 7 Jahren hier arbeitest, aber noch keinen offiziellen Pass hast und wegen einem kleinen Formalitätsfehler abgeschoben wirst. Und erlaubt ist, wenn du Deutscher bist. Das ist Deutschland, so kannst du dir das ungefähr vorstellen, um die Bitterkeit nochmal hervorzuheben.
Aber, ja, ich weiß nicht, das war bei uns früher einfach so eine Sache, die man so gesagt hat. Und dann sind aber auch die Kids immer mit dem Trecker rumgefahren, da ist man dann auch mitgefahren. Hab ich auch.
Ja klar, also deswegen alle, die einen Führerschein haben, können ja hinten auch nochmal nachgucken. Wir sind ja berechtigt, ein landwirtschaftliches Fahrzeug bis zu der und der Gewichtsklasse zu fahren, weil alle Leute wissen, das benutzt ja eh keiner von den Leuten in der Stadt, das benutzen ja nur die Kids von Bauern.
Ja.
Deswegen, genau. So, das ist
und
halt
da interessiert es eh keinen.
Ja, genau, exakt. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es interessiert eh keinen, von wem die Kinder sind. So, das ist so der Aspekt. Hauptsache, da hilft jemand und kriegt kein Geld. Das ist vor allem der Aspekt.
Es ist ja auch niemand da, um drüber zu schreiben, wenn was passiert.
Ja. Wir brauchen wieder einen neuen Timmy. Aber ich finde einfach so dieses typische Herbstwetter, es ist so diese perfekte Kombination aus draußen, es ist mal ein bisschen ungemütlich und mal aber nochmal richtig, richtig schön, aber es ist halt auch nicht so frühlingshaft, dass es auch schon so ein bisschen zu warm wird, sondern es ist irgendwie, du kannst dich richtig schick kleiden, niemand trägt kurze Hosen.
Nein.
Ich finde das Klima irgendwie angenehm, ich mag es auch immer gern, wenn es so ein bisschen geregnet hat und dann hängt das so in der Luft, diesen Geruch von Petrichor.
Ja, wenn es nachts geregnet hat und morgens ist es dann so leicht neblig, aber die Sonne kommt raus und steht so winterlich, herbstlich hoch. Das und die Luft ist dann ganz, ganz toll.
Und ich mag halt auch einfach das farbliche Bild, das der Herbst abgibt. Ne?
Und also du siehst toll aus in einem leichten Mantel, ne? Das ist so.
Ja, das, also sagen wir mal so, wenn ich das egoistisch jetzt begründen würde, würde ich sagen, ja, einfach nur, damit ich den schicken, leichten Mantel anziehen kann. Ja. Wenn ich aber allgemein, also auch für alle Menschen da draußen denke, denke ich halt so, ja, der Herbst ist doch perfekt, weil ihr könnt immer noch, ihr könnt über alles eine Regenjacke ziehen, wenn ihr keinen Geschmack habt. Wenn ihr Geschmack habt, nehmt den Schirm und vor allem trägt niemand eine kurze Hose. Wobei, ich bin ja großer Fan von kurzen Hosen. Ich finde das albern, wenn Leute das so scheiße finden. Aber niemand kann mir sagen, dass man in einer kurzen Hose in irgendeiner Art und Weise elegant aussieht. Es gibt keine Kombination, eine kurze Hose elegant zu verwenden.
Nein, gerade Männer sehen irgendwie immer wahnsinnig ehrenlos aus in kurzen Hosen. Und das ist einfach Fakt. Es heißt nicht, zieh keine kurze Hose an. Für mich war es diesen Sommer auch einige Male zu warm, dass ich auch außerhalb meines eigenen Hauses, wo Menschen mich hätten sehen können, eine kurze Hose anhatte. Ne? Also viel kann ich jetzt hier beichten, auch öffentlich.
Ja.
Da bin ich mir nicht zu fein für. Das war bei mir wohl auch schon das ein oder andere Mal so. Oder im Urlaub zum Beispiel. Kenne ich nichts, wenn ich mal bin, wo es warm ist.
Kenne ich nix.
Da zieh ich ja mal eine kurze Hose an. Ansonsten finde ich es aber auch vollkommen okay, Leute dafür zu schämen, auszulachen und oder auch, auch körperlich anzugehen und zu sagen, so, Schwarzmar, du Kasper, mit der kurzen Hose. Und so eine ganz leichte Backpfeife geben und weitergehen.
Ja, kurzes Update übrigens von der japanischen Bierfront. Ich habe das Kirin jetzt getrunken, das fand ich sehr, sehr lecker. Und bin jetzt bei dem Super Dry Asahi, ich nicht so gut finde wie das Kirin.
Das kenne ich. Aber da müssen wir gar keinen Drink der Woche machen, wenn du hier für uns japanische Biere testest. Ich finde auf jeden Fall, wir haben jetzt schon mal sehr viel über dich gelernt, Hinak.
Ja.
Ich weiß nicht,
aber da gibt's ja noch mehr.
Ich weiß nicht, ob du das diese Folge auch machst, weil einige von euch wissen, dass wir versuchen, in den Folgen immer drei Wörter einzubringen, die ihr uns schickt. Mhm. Ich habe damit heute auch schon angefangen. Ich sag mal, zwei von drei habe ich schon. Mhm. Na, und ihr könnt uns natürlich auch gerne Wörter schicken, hier einfach in die Folgenbeschreibung. Unter den Folgen kann man Kommentare machen, zumindest bei Spotify. Und dann schauen wir uns das an und werden das benutzen. Oder schickt uns das per DM bei Instagram oder wie auch immer ihr das machen wollt. Wir wollen auf jeden Fall noch mehr über dich lernen. Und ich habe da letztens, du hast ja deine Festplatte hier vergessen beim letzten Mal. Ich habe da mal drauf geguckt auch. Also ich habe jetzt nicht in diesen nummerierten Ordnern reingeschaut da, weißt du. Aber ich habe da doch schon so ein Textdokument gefunden, wo du weitergeschrieben hast in deiner Autobiografie, Das Leben ist Köhn. Und ich war jetzt mal so frei, wenn das für dich in Ordnung ist, hier würde ich jetzt gerne ein Kapitel davon einmal verlesen.
Natürlich, Max, ist gar kein Problem. Ich habe nichts zu verbergen und es ist ja dafür, dass die Leute da draußen endlich die Wahrheit erfahren.
Veni, Vidi, Hini. Die autorisierte Autobiografie von Dr. Hinner Köhn. Geschrieben von Dr. Hinner Köhn. Gelesen von Dr. Max Scharf. Kapitel 18,5. Ade, du schöne Seeluft. Bonjour, tollkühne Stadt. Am Anfang waren einige meiner KollegInnen überrascht, teilweise misstrauisch, aber es wurde recht schnell klar, dass ich nicht umsonst als jüngster Professor Doktor an Harvard anfangen sollte. Die Staaten hatten mich ehrlicherweise nie gereizt. Für mich war Bangkok das neue Hollywood und aufgrund meines jungen Alters und meiner Ideale sah ich mich eher der klassischen Hegemonie zugewandt als den westlichen Vorstellungen eines perfekten Lebens. Doch gerade für mich als aufstrebende Koryphäe in den Gebieten Literatur, Kriminologie, Kalligraphie und dem Kabuki-Theater im Wandel der Zeiten war Harvard natürlich ein reines Paradies. Die klügsten Köpfe meiner Generation versammelten sich um mich herum, um mir zu huldigen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dies mir nicht gefiel. Die ersten Monate stürzte ich mich fast manisch in meine Forschung und machte vielversprechende Fortschritte in den Bereichen Pinselduktus und der Maskenwahl von SchauspielerInnen um 1830. Doch wie so oft ließen die Neider nicht auf sich warten. Erst waren es nur Tuscheleien, wenn ich auf dem Gang der Universität unterwegs war. Bald schon wurden die ersten Eier gegen meine Büroscheibe geworfen und einige StudentInnen skandierten mit Plakaten vom Audimax, während ich drinnen über die großen Themen des 21. Jahrhunderts dozierte. Die Blase der christlichen Fundamentalistinnen hatten von meinen Forschungen Wind bekommen und waren mit meiner dezidierten Sicht der Dinge gar nicht einverstanden. Von harmlosen Störungen während des Unterrichts bis zu Mordanschlägen, bei denen bis zu 1000 Leute umkamen, ließen sie nichts unversucht. Es war klar, dass ich so nicht weitermachen konnte. Margaret, meine Geliebte, sah es ähnlich. Wir trafen uns kurz nach Beginn meiner Forschungstätigkeit. Sie war eine junge Studentin mit dem Schwerpunkt Raketenwissenschaften. Oder wie sie es immer scherzhaft nannte, Raketenwissenschaft ist keine Raketenwissenschaft. Wir liebten uns heiß und innig, manchmal in meinem Loft direkt über der Bibliothek, manchmal wild und ungestüm auf meinen Forschungsunterlagen. Als die Anschläge sich häuften und ich fast häufiger auf Beerdigungen war als in meinem eigenen Büro, entschied ich mich, mich aus der Öffentlichkeit als Universalwissenschaftler zurückzuziehen und auch, um das Leben von Margaret und meinem Sohn Bonobo Jack nicht zu gefährden. Ja, sie schenkte mir einen prächtigen Jungen. Kraftstrotzend und temperamentvoll wie sein Vater und wunderschön und intelligent wie sein Vater. Nur die Augen hatte er von Margaret, was mich Zeit seines Lebens störte, da ich ihre Augen nicht mochte. Wir verließen also Harvard und zogen in die weite Wüste Nevadas. Zu Beginn genossen wir das Leben auf der Coon Ranch. Ich empfand viel Freude an der einfachen Arbeit, der Kälberzucht und auch Bonobo Jack liebte es, mit den Bergziegen herumzutollen. Aber wie so häufig folgten auf helle Tage auch die Schatten der Vergangenheit. Und dieses Mal kamen sie über mich in Form einer alten Liebe. Wir waren gerade auf dem Weg zu einer Roadside-Attraktion. Angeblich hatten sie das größte Käsefondue in der Nähe von Barstow angesetzt, als mir klar wurde, dass ich nur wenige Minuten von Las Vegas entfernt wohnte. Das Kribbeln in den Fingern kam wieder, die kalten Schweißausbrüche. Ich hatte nicht mehr gespielt, seit Bonn die Bundeshauptstadt war, und ich hatte mir geschworen, nie wieder Jetons anzufassen. Aber mein Leben in den USA war ein neues. Meine Zeit als Doppelagent für Russland und Bayern war vorbei. Ein Spiel konnte ich ja wagen. Die westlichen Verführungen kamen über mich wie ein sehr starker Regenschauer. Ich verspielte innerhalb 30 Sekunden unser ganzes Geld. Margaret zog aus und nahm Jack mit. Ich verlor die Ranch und meine Kälber Taylor, Kandir, Buttercup, Louis der 14., Santander, Cantander, Lanxess, Arena, Blanco und Phipps. Landete in der Gosse und versuchte mit kurzen Gesangs- und Tanzeinlagen die Passantinnen zu bespaßen, um mir ein paar Dollar zu geben, damit ich mir ein neues Age kaufen konnte. Leider muss ich zugeben, auch meine Heroinsucht war wiedergekehrt. Manchmal lag ich tagelang in meinen eigenen Säften, ohne zu wissen, wo ich war. Während eines Trips erschien mir die Jungfrau Mareike, eine eher unbekannte Heilige der katholischen Kirche, und sprach zu mir: "Fürchte dich nicht, es ist alles gar nicht so schlimm." Ich machte am nächsten Tag einen kalten Entzug und wurde Mönch im Kloster von Las Vegas. Die Bruderschaft der Ayo nahm mich herzlich auf. Ich wurde und blieb clean und änderte mein Leben grundlegend. Neben der erquickenden Arbeit im Kräutergarten betete ich viel und schrieb in meiner Zeit im Kloster 2 Bibeln ab. Als der Prius jedoch von meiner Karriere im Glücksspiel erfuhr, zwang er mich, mit dem gesamten Geld, das die Bruderschaft besaß, ins Casino zu gehen. Ich verlor alles innerhalb von 30 Sekunden. Der Prius zog aus und nahm die Bibeln mit. Ich verlor die Bruderschaft und meine Freunde, die Mönche, Taylor, Kanye, Buttercup, Louis der 14., Santander, Cantander, Lanxess, Arena, Blanco und Phipps, landete der Gosse und versuchte mit kurzen Gesangs- und Tanzanlagen die Passanten zu bespaßen und ein paar Dollar zu geben, damit ich mir neues Age kaufen konnte. 2 Jahre dauerte es, bis ich mich aus der Sucht und aus der Obdachlosigkeit herauskämpfen konnte. Alles dank meiner unendlichen Liebe zu Bonobo Jack. Ich träumte täglich von ihm und entschloss mich, ihn zu suchen. Als Wanderarbeiter verdiente ich mir ein kleines Gehalt und stand schließlich vor dem Haus von Margaret in British Columbia. Ich klopfte, die Tür ging auf und ich schloss Bonobo in meine Arme. "Nie wieder", flüsterte ich in sein Ohr. "Nie wieder werde ich dich verlassen." Wir lagen uns in den Armen und weinten. Ungefähr 6 Monate später starb er an Typhus. Margaret und ich hatten uns nichts mehr zu sagen. Die Ehe war kaputt, die Liebe sowieso. Wir funktionierten nur durch Jack. Ich packte also meine 7 Sachen und verließ Margaret zum 7. und zum letzten Mal. Mein Blick ging gen Zukunft. Mein Blick ging gen Grönland.
Es ist unglaublich, ne, was mir alles im Leben passiert. Man könnte denken, ich denke es mir aus. Aber nee, es ist natürlich.
Es ist unglaublich, aber wahr. Ne? Das ist es.
Ja, so ist es. So ist es. Und die Leute wollen das nicht hören, ne? Die Leute denken, die Leute gucken mich an und denken sich, ein Lügner, ein Scharlatan, ja. Nee. Ne? Und ich kann einfach nur siegessicher ihnen in die Augen gucken. Ich sehe das Weiß in ihren Augen und kann ihnen sagen, sie wissen gar nichts von mir, weil sie noch nicht meine Autobiografie gelesen haben.
Ja, du hast das alles selbst erlebt. Ja?
Ja.
Das ist so.
Ja.
Du hast das selbst erlebt, genau wie Karl May, das auch alles erlebt hat.
Die Frage ist doch, was ist denn überhaupt Realität? Ist es nicht reell, wenn ich denke, ich war da und mich so fühle, als wenn ich da gewesen wäre? War ich dann nicht auch da oder war ich nicht da?
So, und jetzt kleiner Callback nochmal zu den Freundebuchfragen. Und welche Realität? Ne?
Ja.
Welcher Realitätsstrang?
So. Ja.
Und beweis mir erstmal, dass das nicht irgendwo vielleicht doch stimmt. So.
Exakt, ja. Natürlich höre ich auf den Vornamen Zarathustra der Wunderbare, weil ich in einem Paralleluniversum eventuell in Timbuktu einfach eine kleine Kolonie geführt habe.
So, das und da ist ja auch überhaupt nichts Verwerfliches dran.
Nein, um Gottes Willen.
Um Gottes Willen, nein.
Apropos, unglaublich aber wahr. Wir kommen jetzt zu einer Sache, die ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist. Ich bin darüber gestolpert, weil ich wollte gucken, ob wir bei der normalen Möwe-Folge bei Spotify, ob da Leute irgendwas reingeschrieben haben, ne Dr. Möwe-Frage so. Oder drei Begriffe, die man benutzen soll oder sowas. Und bin auf die Folge einfach raufgegangen, auf die letzte 222.
Ja.
Und hab dann so geguckt, ob da was steht. Und da war jetzt nichts freigeschaltet oder ich habe auf jeden Fall nichts gesehen, habe aber etwas anderes gesehen. Denn wenn man ganz unten an der Folge, also wenn man da sich halt die Folge dann so quasi anguckt, man geht auf normale Möwe, dann geht man auf die Folge, die Hölle sind die anderen. Und dann steht da die Beschreibung. Und dann steht daneben Transkript.
Ja.
Und dann steht da, dieses Transkript wurde automatisch erstellt. Die Genauigkeit kann abweichen. Und ich würde sagen, lehn dich zurück, genieß die Show. Ich lese mal dieses automatisch erstellte Transkript ein wenig vor.
Darf ich vorweg einen Kommentar unter der Folge vorlesen, den ich freigeschaltet habe? Es ist so geil, was dieses Transkript immer aus Hinnerks Namen macht. Und ich habe mich so gefragt, was denn für ein Transkript? Und jetzt beantwortest du mir die Frage, das ist sehr gut.
Ja, also, normal Möwe, ahaha. Aha, 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 also das ist jetzt das Intro, ne? Das ist unser Intro-Song.
Ja.
BE Normale Ma. Hallo, hier ist deine neue Folge. Normale Möbel. Normale Möbel.
Normale Möbel. Wir müssen einen Podcast machen über Wohnideen. Normale Möbel. Nee,
wir machen ein Interieur-Design-Podcast, aber immer live ausgenommen aus XXL Lutz.
Ihr könnt uns gerne anrufen. Wir sind nämlich auch die mit dem roten Stuhl.
Oh Gott. Also, warte, es wird ja noch besser. Ich weiß nicht, wie lange ich das vorlesen kann und ab wann es dann realistisch wird. Aber normale Möbel mit mir, Max Scharf und Comedy Superstar, Kinder können. Mit mehreren ausverkauften Shows dieses Jahr unterwegs. Jetzt war zum Beispiel eine. Ja, ich habe so Bock auf heute Abend, glaube ich gar nicht. Ich ganz einfach Körper, das Gefühl, Lust. Ja, du hast dich voll verändert hier. Ausverkaufte Show der anderen kleinen ausverkauft hier, also natürlich, ich schau. Gestern noch Tragödie, morgen. Ich sag dir, wie es ist. Es war wirklich fantastisch. Also das klingt jetzt irgendwie einfach so. Ich habe nicht verändert. Nee, also ich krieg bloß endlich das, was einfach seit Jahren schon zusteht. RT, RT, RT. Ich hatte Premiere mit seinem neuen Programm am Samstag im Zentralkomitee. Ausverkauft, ausverkauft heißt es in dem Fall, ja. Ihr könnt euch denken, 240 Leute, danke, sehr, sehr wirklich. Also es war richtig schön, hat es ja. Sich leider keine Zeit, weil... Du musst mit Marc, gut ich. Hab ich. Ich musste noch Lost geguckt. Ich weiß, guck sie, wie so weitergeht. Ja, nee, klar. Um Gottes Willen. Also es gibt halt Sachen, die passieren einmal und dann passieren, die kannst du immer wieder genießen, genau. Und dann muss man sich auch irgendwie irgendwas überleben. Lieber bei dem einmal dabei sein, der nie wieder reproduzierbar ist. Oder einfach den Moment auskoten, der in der fleckigen Unterwäsche, die man seit 2 Tagen nicht gewechselt hat, Lost.
Ich muss sagen, das zeigt einfach, das uns natürlich, aber auch Spotify mit dem automatischen Transkript Gehörlose wahnsinnig am Herzen liegen, dass dort wirklich drauf geachtet wird, dass das hier barrierefrei ist. Dass jeder das in voller Länge genießen kann.
Ich lese das ab jetzt, ich gucke mir ab jetzt immer das Transkript an der letzten Folge und lese in der Folge drauf einmal die Highlights vor, weil ich lese hier gerade noch mal ein bisschen weiter. Ich finde ja auch, ich bin erst bei Minute 2, ne? Aber ich finde das ja auch schon. Ey, glaub mir, das Beste bist du. Du vergisst dich echt mit dem Rest und hör zu. Nee, ich freue mich natürlich wahnsinnig doll für dich und ich habe ja auch schon mal gesehen die Premiere und ich guck mir natürlich auch nochmal an. Aber halt nicht, weil ich war vor der Premiere. Guck ich mir nicht die Premiere an, ich guck mir Daniere an, so genau. Ich hatte ja so gesehen, ich hatte ja keine Zeit praktisch und deshalb, ne, also das muss ja auch verstehen. Ich habe auch andere Sachen manchmal. Auch schön, hier, Minute 2, Sekunde 53.
Ich glaube aber ein bisschen, so war es auch.
Ja, das Ding ist, ja, ich erkenne es ja auch alles wieder, aber ich finde es halt auch irgendwie einfach so geil, wie das dann auch hier, Minute 2, Sekunde 53. Du, alles gut. Wenn mir gegangen wäre, wäre ich an dem Abend auch nicht. Dann hätte ich auch lieber aufgeregt. Also ich will nicht sagen aufgeregt, doch ich war richtig aufgeregt. Auch schön. Ich war so aufgeregt, dass ich einfach schon 4 Stunden Baubeginn im Laden, weil ich einfach nicht mehr sein konnte und das war richtig geil.
Sag mal.
Es ist fantastisch, oder? Also ich habe mich so weggeschmissen, als ich das gesehen habe. Es hat so, also du musst dir das auch mal durchlesen. Also ich werde auf jeden Fall nächste Woche nochmal ich werde mir das durchlesen und mal gucken, was ich da so an Highlights rausziehen kann aus der letzten Folge. Und dann präsentiere ich das immer als Ein-Mann-Monolog-Theaterstück.
Vor allem, das ist ja so ein bisschen hier wie der Jabberwocky. Mhm. Weißt du, mit dem hier, weißt du, wie war das denn nochmal auf Deutsch? Da gab es doch diesen Satz, den man kannte. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Das ist doch aus irgendeinem, ist das nicht aus Alice im Wunderland oder
ja,
sowas?
Ja, genau.
Ja, aber ich weiß nicht, was dieser eine Satz ist.
Ist ja nicht so wichtig. Aber das ist, für alle, die das nicht kennen, Jabberwocky von dem... Der Alice im Wunderland geschrieben hat.
Lewis Carroll.
Da gibt's halt den Jabberwocky und das ist halt einfach ein Gedicht, was gespickt ist mit Wörtern, die es nicht gibt. Und das geht dann so: Es brillig war, die schlichten Toven wirten und wimmelten in Waben und allermüßige Burggofen und Moben Rät ausgraben. Bewahre doch vor Jammerwoch, die Zähne knirschen, Krallen kratzen, bewahr vor Jub-Jub-Vogel vor fuminösen Banderschnätzchen. So.
Ja, es klingt halt einfach, als wenn jemand einen Schlaganfall hätte, aber trotzdem unbedingt noch etwas pathetisch vortragen möchte.
Ja, aber so ist auch ein bisschen halt die,
so ist Poetry
das
Sam,
Transkript.
Genau.
So ist Poetry Sam. Es billig war, die schlichten Toven wirten und wimmerten in Farben und aller Müßigburggroven. Ja, ungefähr. Naja. Habe ich noch nie so gemacht wie du, natürlich, ist klar.
Um Gottes Willen.
Ich habe das Gefühl, da müsste jemand Spotify auf jeden Fall mal Hilfe anbieten.
Ja, aber das Ding ist, wenn sie auf uns nicht zukommen, dann können wir nichts machen. Aber zum Glück gibt es ja immer mal wieder ein paar Leute, die hilfesuchend zu uns kommen. Und wenn wir etwas tun können, dann euch natürlich in irgendeiner Art und Weise unter die Arme zu greifen, nämlich bei Folgendem.
Ein Helbing.
Okay, eine Frage, ein Problem, ein Helbing. Wir sind wieder zurück, wir helfen euch. Ihr habt uns Probleme zugeschickt über verschiedenste Kommunikationsmedien. Bei Spotify kam was rein, bei Instagram. Und das finden wir super, behaltet das gerne so bei, wenn irgendwas drückt. Ne? Wir sind
vor allem
da.
Vor allem der Schuh.
Ja, wir sind auch für euch da. Auch so stylmäßig Schuhtipps sehe ich mich ganz vorne mit dabei. Sneakerhead.
Auf jeden Fall.
Ich bin Sneakerhead praktisch wie Kai Pflaume, kann man sagen. Und
ja, du bist ja du Kai Pflaume.
Ja.
Ah, ja, auf jeden Fall, ja.
Ja, ja. So.
Ach, Kai. Okay. Also,
ja, der Kai Pflaume hängt auch nur so mit geilen Leuten ab. Weißt du, das ist halt super. Ja, das ist ein schöner Schuh.
Kai Pflaume.
Ja. Ja, sicher.
Okay.
Nur die Liebe zählt, sag ich immer.
Ja, klar, natürlich. Also wenn
etwas komm, hier werden wir, das ist hier ein Wort, Humor auf ganz hohem Niveau. Ja, das,
ne, das wir ist, beantworten bei...
Der Comedy-Podcast so geschmeidig wie ein Dammriss. So, Leute.
Okay, ich würde sagen, wir trinken jetzt unseren kleinen Helbing. Das ist nämlich hier gerade eine kleine Werbung für unseren begnadeten und beliebten Sponsor Helbing, Hamburgs feiner Kümmel seit
Wir kriegen übrigens neue Flaschen mit einem neuen Design, was du noch nicht gesehen hast. Das habe ich mir ausgedacht. Oh. Ganz kurz, es sieht ein bisschen anders aus wie vorher.
Und, geil, ich bin gespannt.
Und wir kriegen neue Flaschen und die könnt ihr natürlich dann auch trinken und bekommen. Und zwar bei unserer Live-Show am 2.12.
im 2.12.
Zentralkomitee zu Hamburg. Die große
Zentralkomitee zu Hamburg.
Genau, die normale Möwe Weihnachtsgala. Wir vergeben die goldene Möwe, den unwichtigsten Kleinkunstpreis Deutschland. Da darf man sich auch gerne noch drauf bewerben. E-Mail-Adresse ist in der Folgenbeschreibung zu finden. Genau, ich verleibe mir jetzt mal diesen Helbing ein von unserem lieben Sponsor Helbing, Hamburgs
Feiner Kümmel. Schmeckt immer fantastisch, kann zu jeder Situation gereicht werden. Ob zur Hochzeit, zur Beerdigung, zum Geburtstag, immer ein Gewinn. Weckt Erinnerungen und macht neue, das ist Helbing. In Rheinkultur, in euren Mündern, in unseren Mägen, in unseren Herzen.
Ja, ja. Und Helbing. jetzt fühle ich mich auch wieder... das kam irgendwie ist da gerade Flüssigkeit in die falsche
so ich finde geil, wie auf den letzten 10 Minuten nochmal alles kippt.
Ja, es kippt nochmal alles. Vor allem wir fangen mal an. Mich hat eine Frage erreicht von einem Möwi und dieses Möwi schreibt: Ich habe eine Frage an Dr. Möwe. Kontext: Mein Freund 23 und ich 22 führen eine bisschen offene Beziehung. Ich bin seine erste Freundin und es geht halt darum, vor allem für ihn, noch Erfahrungen sammeln zu können, Klammer auf, rein körperlich, Klammer zu. Und da wir uns beide sehr safe sind, dass wir halt unsere letzten Partner sind, bin ich damit fein, da ich das Gefühl bei meinem Ex-Freund auch hatte und es deshalb voll nachvollziehen kann. Natürlich gibt es die offene Beziehung auch für mich, wobei ich nicht unbedingt das Bedürfnis habe. Bisher ist auch nichts passiert, außer meinem Club geknutscht. Insgesamt war das Ganze aber auch eher aufs Feiern gehen beschränkt und aktives Daten oder ähnliches ist ausgeschlossen. Nun hat er eigentlich schon damit abgeschlossen, eine beim Feiern gehen abzuschleppen, weil es ihm das nicht unbedingt wert ist, jedes Mal auf dem Kiez sich nur drum zu bemühen, irgendeine rumzubekommen. So. Mhm. Ja,
das ist verständlich, ja.
Das ist die Nachricht. Ja. Was machen wir da, lieber Hinnerk?
Hä? Aber was ist denn jetzt? Das ist jetzt die Frage. Was ist das Problem?
Ja, das ist ihr Problem. Ihr Problem ist, ja, die Frage ergibt sich ja, denke ich mal, von selber. Wie soll sie jetzt mit ihrem Freund damit umgehen? Denke ich mal.
Ja, aber ich, also ganz
kurz. Es ist interessant, weil hier ist ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, hier ist kein einziges Fragezeichen in der Nachricht.
Ja, genau. Also für mich ist das eine Zusammenfassung der Nachricht. Nochmal ganz kurz, unterbrich mich, wenn ich falsch verstanden habe. Die beiden haben eine offene Beziehung, aber nicht so ganz offen, also aber so ein bisschen slightly offen. Und es bezieht sich darauf, in erster Linie, wenn die eine oder andere Person feiern geht, dann ist es okay, ein bisschen rumzuknutschen und so ein Kram. Das ist so der Teil, das ist der Deal. Und sie darf das auch, hat da jetzt ehrlich gesagt gar nicht so doll Interesse dran. Er hat da auch nicht mehr so doll Interesse dran, jetzt explizit deswegen darauf irgendwie den Fokus zu legen, wenn er feiern geht, unbedingt eine abzuschleppen.
Hm. Praktisch.
Ja, und ich sehe da überhaupt kein Problem. Er hat keinen Bock mehr, explizit nach einer zu suchen, um die abzuschleppen. Heißt, ist das Problem jetzt einfach, dass sie plötzlich wieder eine monogame Beziehung haben?
Ich glaube, sie hat ja eigentlich gesagt, sie hat auch nicht so wirklich das Bedürfnis. Ich frage mich halt, ob sie eigentlich vielleicht auch nicht bereit ist, das jetzt aufzugeben, dass man beim Feiern prinzipiell die Möglichkeit hätte.
Ach so. Das habe ich gar nicht daraus gehört, ehrlich gesagt. Also, für mich klingt das eher so, als wenn der letzte Satz fehlt.
Sie meinte, es geht ja vor allem für ihn darum, noch rein körperlich Erfahrungen zu sammeln. So.
Ja.
Sie ist da scheinbar irgendwie fein mit und ist so, ja, ich bin, sie denkt sich so, ich bin 22, ich habe genug gesehen. Und
ja klar, natürlich.
Also und es ist alles erlebt worden, was man erlebt werden, was erlebt werden kann. Ab jetzt wiederholt sich's eigentlich. Und da ist so und deshalb hat sie das eigentlich, sagt sie ja so ein bisschen eigentlich für ihn gemacht. Und er hat's aber auch nie so richtig eingelöst. Und ich glaube, da schwingt so eine Angst auch mit, dass er jetzt sagt, nee, lass doch aufs Ganze gehen. Und wenn du aber diese Erfahrung nicht machst, dass du das irgendwann bereust.
Also ganz kurze Frage. War ich gerade irgendwie komplett outgezoned oder habe ich das aus dieser Frage wirklich einfach gar nicht rausgehört?
Nee, also das Ding ist, hier ist halt keine Frage
du
drin.
Du interpretierst, oder? Du interpretierst gerade
Ich interpretiere.
Ja, also da muss ich dann auch nochmal ganz kurz sagen, ey, ihr könnt gerne jederzeit mit euren Problemen zu uns kommen, ne? Aber schreibt das doch nicht wie Franz Kafka. Also
beim letzten Mal hat auch schon, da war so, okay, das ist die Frage, dann wurde die Frage erklärt, da war wenigstens die Frage dabei und dann hörte sie so bei Aber auf.
Ja, ja.
Und dann hat mir die Person aber auch nochmal geschrieben danach. Ne?
Okay.
Und hat sich praktisch dafür entschuldigt. Ich muss mal ganz kurz gerade die Nachricht suchen. Aber die wichtige Information ist ja eigentlich, es ist wichtig, dass die Kernpunkte drin sind, wenn ihr uns eine Frage schickt.
Genau.
Also so, die Kernpunkte ist vor allem die Frage und eine kleine Erklärung dazu.
Genau, also das Ding ist, bei dem, was du hast jetzt angefangen zu interpretieren und ich dachte ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich nach der 13. Klasse, nach dem Abitur nochmal eine Gedichtanalyse oder so einen Dreck machen muss. Und jetzt, also jetzt denke ich halt so, ja okay, also wir können da jetzt ganz viel reinlesen, aber ich habe da ehrlich gesagt jetzt nicht so ein großartiges Problem gefunden. Also ich greife dieses Problem. Was hattest du jetzt gerade reininterpretiert nochmal?
Nee, mein Reininterpretieren war ja, dass sie vielleicht ja auch, vielleicht denkt sie ja auch selber, er braucht noch Erfahrung. Jetzt hat er das gar nicht ausgenutzt, außer einmal geknutscht. Ja.
Ja.
Und
ja, aber sie kann ihn ja auch nicht zwingen, Erfahrung zu sammeln.
Ja, aber wenn du Angst davor hast, dass du kennst das doch bestimmt, die Geschichten, wenn Leute das irgendwann bereuen.
Ja klar, natürlich. Aber du kannst ja jetzt nicht sagen, du bummst jetzt mit den 17 Mädchen und danach sind wir glücklich bis an unser Lebensende. So funktioniert ja Emotionen nicht.
Ja. Übrigens, die Person von letzter Woche, die einfach bei dem Aber aufgehört hat, hat so geschrieben, ja, ich konnte nicht weiterschreiben und dann konnte ich es auch nicht mehr löschen, aus irgendwelchen Gründen. Und das tut mir voll leid, aber danke fürs Beantworten. Ja.
Guck mal, aber, das ist doch, da wussten wir gar nicht, worum es geht, aber haben anscheinend trotzdem was Richtiges gemacht. Ja. Das ist ja mein Lieblingsfall.
Ja. So, jetzt ist es aber hier so, dass wir an der Situation sind, wo uns die Frage einfach fehlt und wir jetzt halt interpretieren müssen. Weil jetzt haben wir schon damit angefangen und ich möchte jetzt auch nicht nochmal auf Stopp drücken und nochmal neu anfangen. deshalb müssen wir uns jetzt mal die Frage selber erklären und ich stelle jetzt einfach mal eine Frage in den Raum und die kannst du ja gerne beantworten. Ist es okay, dann zu sagen, ja okay, wenn du dann damit fein bist, dann lass uns die Beziehung wieder schließen und auch damit fein bist, dass wir dann vielleicht auch die letzten Partner füreinander sind, für immer. Und du dir aber im Hintergrund denkst, ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass du ein paar mehr Erfahrungen gemacht hast. Also einfach auch für dich, dass du das hinterher auch nicht bereust, dass du nicht denkst, oh, what else is out there? Weißt du? Und so.
Ja, also das hat halt aber auch ein bisschen diesen Beigeschmack von, ich will es dir jetzt nochmal sagen, wenn du das jetzt nicht machst, ne? Wir bleiben den Rest unseres Lebens zusammen und dann will ich gar kein Gejammer hören, dann will ich nicht hören, dass du dann irgendwie sagst, so, oh, ich hätte mehr sammeln müssen, bla bla bla, habe ich dir jetzt gesagt. Und das ist ja kompletter Bullshit. Du kannst ja nicht verlangen von einer Person, dass sie in dem jetzigen Moment die richtige Entscheidung für den Rest ihres Lebens trifft. Das ist ja vollkommen absurd. Das ist ja einfach falsch. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, ich habe dir die Möglichkeit gegeben, Erfahrung zu sammeln, aber du bist unglücklich in dieser Beziehung. Ja, selber schuld. Du hättest Erfahrung sammeln können.
Ja, genau. Also
das ist
halt
auf jeden Fall mein Aspekt.
Ja, okay, so ein Mühe. Aber es klingt ja auch so nach einem Versprechen, dass die andere Person auch bereit ist, einzugehen. Dann zu sagen, hey, wir sind die letzten Partner innen füreinander, wie auch immer. Und wir wollen, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt Heirat oder was auch immer bedeutet, aber wir wollen auf jeden Fall, wir nehmen uns vor, für immer zusammen zu sein und dann auch monogam zu leben. Und jetzt wäre eine gute Zeit, sich auszuprobieren. Und da das empfanden beide auch so. Und dann hat er so gesagt, nee, kein Bock. Und sie hat sich aber auch gedacht, nee, wäre schon gut, wenn du das machst. Weil,
ich verstehe auch
du
den
vielleicht
Aspekt,
auch die Erfahrung brauchst. Keine Ahnung.
Ja, aber ich verstehe auch den Aspekt von ihr in dem Fall zu sagen, tob dich doch jetzt aus. Und dann haben wir beide quasi unsere wilde Phase gehabt. Und dann können wir geflissentlich und fröhlich in dieses Eheleben starten. Aber es ist ja auch ein bisschen der falsche Ansatz zu sagen, so, du hast jetzt gefickt, ich hab gefickt. Und ab jetzt ficken nur noch wir beide miteinander, weil du kannst ja Emotionen nicht steuern. Du kannst ja nicht sagen, auch der Gedanke, ja, aber du hast dich ja ausgelebt, wieso begehrst du denn jetzt eine andere Person außer mir? Das ist ja einfach emotional und hormonell gesteuert. Das hat ja nichts mit irgendwie, du kannst es ja nicht so logisch angehen. Du kannst ja nicht sagen, du hast von 20 bis 30 dein Leben komplett ausgekostet. Und ab dem Aspekt ist dann einfach so, okay, ja, ab jetzt sind wir jetzt für immer zusammen und haben nie wieder irgendwie das Bedürfnis oder das Gefühl, also das ist ja so, als würdest du jemandem verbieten, nee, wir sind jetzt verheiratet, du darfst dich nicht mehr in wen anders verlieben.
Nee, aber hier ist ja ein interessanter Punkt drin, in dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar, und ein interessanter Tipp vielleicht, auch in das Movie, nur weil ihr jetzt damit aufhört oder jetzt sagt, okay, lass es wieder schließen, heißt das ja nicht, dass ihr nicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder an diesem Punkt sein könntet. Einfach, weil sich das gerade ergibt, weil ihr viel unterwegs seid, weil ihr Leute kennt oder wie auch immer und das gerne machen möchtet. Warum nicht das auf später verschieben? Ne? Also,
ja,
das
ihr könnt ja auch, wenn ihr den Sprung geschafft habt, eine Beziehung, die geschlossen ist, zu öffnen und dann wieder zu schließen, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr es nochmal hinkriegt, weil ihr es schon mal hinbekommen habt.
Ja.
Ansonsten, was ja auch von einem tiefen Vertrauen zeugt.
Ja, ansonsten natürlich deutsches Kulturgut Swingerclub.
Klassisch, es gibt einen sehr, sehr guten, es gibt das Equinox in Geesthacht, kann ich sehr empfehlen.
Okay, ja.
Und hab was, ich schon, also hab ich,
wie ist das so?
Habe ich viel von gehört. Also
wie sind
so
die Tapeten?
Nicht... Also, ja.
Ist der Kaffee?
Ich ziehe meine Informationen auch nur aus Google-Rezensionen. Dementsprechend soll das ein ganz nettes Etablissement sein.
Google-Rezension, die du selber geschrieben hast, du Schwein. aber ich meine, die besten Abenteuer erlebt man doch zusammen.
Das ist ja so. Und ihr dürft auch nie vergessen, ne? Ab dem Moment, wo eine Person sich in Todesgefahr begibt und die andere ihn rettet, schweißt das mehr zusammen.
Voll. Deshalb vielleicht mal ein bisschen auf der A7 spazieren gehen.
Ja, oder einfach mal bei Max Schaff ins Krokoland gehen und in den Streichelzoo-Bereich.
Du machst dich jetzt drüber lustig, aber es läuft sehr gut.
Ja?
Ja.
Wie viel Besucher habt ihr denn so im Schnitt?
Ja, wir sind, also gerade ist aus rechtlichen Gründen geschlossen.
Ja.
Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber hat was im weitesten Sinne auch mit Steuersachen zu tun.
Also
weil
anders
ich nicht,
gefragt,
weil
wie
ich
viele,
nicht wusste, dass man als Zoo auch Steuern, also einfach, also ich wusste, war mir nicht, wusste ich nicht, dass man das macht.
Ich habe dir gesagt, wenn dich das stört mit den Steuern, dann hättest du Kroko-Kirche gründen müssen.
Ja, also das dachte ja auch im weitesten Sinne, streichst du das ja, also wie kulturmäßig oder wie ein Amt eigentlich, weil ich da dachte, ich mach was Gutes so, ne, ehrenamtmäßig.
Ja.
Also so ein Ehrenamt, mit dem ich halt Geld verdienen will, so. Und
ja, klar.
Aber Krokoland ist gerade zu, aber ansonsten läuft das gut und Charlotte findet es halt auch super.
Klasse.
Glaube ich, also soweit ich weiß und dementsprechend mal gucken, was daraus wird. Ich werde auf jeden Fall das jetzt mit dem Krokoland werde ich auf jeden Fall nochmal Update geben, sobald das wieder aufmacht.
Ja, mega. Insbesondere interessiert mich beim Update auch, wie viele Leute reinkommen und wie viele Leute rausgehen.
Das sind fast immer, also fast immer die gleiche Anzahl. Also
auch nur fast immer.
Ist ja, das Ding ist, wir hatten ja auch umgebaut jetzt im Sommer. Für also weil es ja, es war ja so ein sumpfartiges Gebiet hier Richtung Plön ist das ja.
Ja, ja, klar, ja.
Und ist ja, das Problem ist halt einfach, dass man mit
habt ihr schon so ein braunes Schild an der Autobahn? Seid ihr schon ein braunes Schild?
Das kostet wahnsinnig viel Geld.
Ja, aber dann hat man es geschafft, ein braunes Schild.
Da hat man es geschafft, aber arbeite ich dran. Das Ding ist, wir haben jetzt gerade umgerüstet auf Aquapark. Also es ist weiterhin Streichelzoo, aber die Idee ist, stell dir vor, du bist hier auf so einer Wasserrutsche mäßig.
Ja, ja, ja klar.
Ne, zwischendurch wird es auch richtig dunkel, ist teilweise ganz gruselig. Und dann bist du unten, ne, und landest dann in so einer Art Becken, wo dann auch Krokodile drin sind.
Und ja, klar.
Die haben wahnsinnig Lust zu spielen, die sind ganz lieb. Und ja. Dann gibt's auch noch hier so eine Art Spielplatz mit Leguan, australische Sprungspinnen. Das ist ganz süß, das zu sehen, wie die auch teilweise Meter überbrücken, um dann Leute auch mal auf den Kopf und so. Ist wirklich ganz lustig. Und vom Dreier kannst du auch in dieses Krokodilbecken springen. Das ist auch echt. Und da stehen die da unten manchmal auch und warten schon die Krokodile. Das ist ganz, ganz süß. Ganz süß, das mit anzusehen.
Ja.
Da machen wir immer Fütterung, Fütterung und dann haben wir auch so Showkämpfe, wo dann Leute vorbeikommen, ne? Showkämpfe kennst du vielleicht hier aus Heidepark und so, ne? Wo es so eine Western-Show gibt und so. So ist das auch mit, und dann haben wir Leute, die teilweise kommen, die kommen überall her, Polen, Ukraine und so weiter. Und die kämpfen dann halt gegen die Alligatoren-Krokodile.
Ja.
Ne? In so einer Arena mäßig. Und er spielt noch eine Band.
Ja.
Das ist ganz toll.
The Alligators.
The Alligators. Ist so ein bisschen wie Stierkampf. Hä?
Ja. 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 Ja, ganz ehrlich, also ich war ja einmal da. Ich habe mich dann ja nicht reingetraut.
Aber es war ja noch es war ja noch die Aufbauphase, wo ich auch meinte, du hattest ja damals noch diese Haustiere, wo du nicht so mehr die Zeit hattest wegen der Tour, dass ich meinte, bring die doch einfach mit zur Fütterung. Und das haben wir jetzt auch gemacht, das schreiben wir auch immer überall hin, ne? Wenn jemand da Haustiere zu Hause hatte und wenn man da keine Zeit mehr fährt, kann man die mitbringen zur Fütterung für die Krokodile.
Ja. Nee, so, das fand ich auch gut, dass du
Labrador-Babys und so machen wir regelmäßig. Ja.
Nee, ich weiß, ich finde das auch gut, dass du auf Mr. Tippels aufgepasst hast.
Ja.
Meine Katze. Mhm. Aber es hat ja auch alles am Ende des Tages was Gutes gehabt, ne? Also Hauptsache, ein hungriges Maul wurde gestopft. Und genauso wie ein hungriges Maul damals mit Mr. Tibbetts gestopft wurde, haben wir heute ja auch abschließend diesem Möwi gerade geholfen, würde ich sagen, oder?
Ja, auf die Frage, die nie gestellt wurde, hatten wir auf jeden Fall eine Antwort.
Hatten wir ein bisschen zu viele Antworten vielleicht sogar. Max, es war mir ein inneres Gaumzäpfchen schütteln, dass wir heute zusammen diese Folge aufnehmen konnten.
Ja, gerne.
Ihr lieben Möwis da draußen, vielen Dank fürs Einschalten. Kauftickets für den 2.12. im Zentralkomitee.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Normale Möwe live.
Ja,
warte kurz. Normale Möwe live mit Hörspiel und Goldene Möwe wird verliehen. Wenn ihr sagt, finde ich toll, aber ich möchte noch mehr Hinnerkön, schaut gerne in Ulm vorbei. Alle anderen Termine sind egal, aber schaut gerne in Ulm vorbei. Operation Ulm muss noch stattfinden.
Wann ist das in Ulm? Wann ist das in Ulm?
Ich weiß es nicht mal mehr aus dem Kopf. Das ist ein Datum, das es in meinem Kopf gerade nicht mehr gibt. Ich guck kurz nach. Ich glaube, es ist der 12.11.
Kann ich nicht.
Bin ich ganz sicher. Es ist der 11.11. Der 11.11. ist
es. Ach so, kann ich auch nicht. Wegen Karneval.
Sehr gut. Genau, wegen Karneval.
Aber meine drei Worte heute waren im Übrigen Glamrock, Knetgummi und Dammriss. Ja.
Aber sehr gut eingepflegt, ist mir gar nicht aufgefallen. Meine drei Worte waren, ich habe keine gekriegt. Also ich hatte einfach keine.
Ach so. Ja, hättest mal was sagen können. Wir kriegen bei Spotify immer so viele.
Ja, also schick mir einfach das nächste Mal ungefragt vor der Aufnahme welche. Ja. Insbesondere, weil ich habe heute wirklich, muss ich sagen, distinktiv, habe ich heute einfach so viele weirde Worte benutzt, dass man denken könnte, ich hätte drei gehabt, die man hätte einpflegen
müssen. Da waren bestimmt welche dabei. Hier hat zum Beispiel jemand vorgeschlagen, Pflegewächter. Sozialrat und ambulant betreutes Wohnen.
Guck mal, war ich doch gar nicht so weit entfernt von.
Ja.
In diesem Sinne, ambulantes Wohnen, werden wir diese Folge jetzt hier beenden. Wie immer. Mit den letzten Worten. Mit berühmten letzten Worten von berühmten Persönlichkeiten der Jetzt- und Zeitgeschichte. Und zwar heute mit den letzten Worten, wenn es denn so passieren sollte, von Max Scharf, wenn er bei Rot über die Ampel geht und von einem E-Scooter überfahren wird. Weil wir wissen ja alle, Max Scharf ist ja eigentlich ein gehetztes Vieh. Ne? Das muss man ja einfach sagen. Der ist ja einfach ein gestresster Charakter, dauerhaft auf Achse. Also egal, wo man ihn sieht, ne, immer Termine, morgens, mittags, abends, ne, Calls. Also ich saß teilweise mit ihm schon 15 Minuten im Café, da hat er schon 80 Termine abgearbeitet. Ne? Also das ist ja ganz typisch. Es gibt ja Situationen, da sage ich so, ey Max, wir müssen einen Podcast aufnehmen, und er sagt, ja, würde ich gerne, aber ich bin heute in Mailand, morgen Mönchengladbach. Das ist einfach ein Leben, das ist einfach ein Jet-Set-Lifestyle, ne? Das ist immer bam, bam, bam.
Ja, vor allem, wenn mein Lifestyle daraus besteht, dass ich nur in Städte mit M fahre.
Ja, ja, klar, also München, Mailand, Madrid, Hauptsache Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ja.
Mainz.
Aber trotzdem, also Max ist ja einfach ein Macher. Und natürlich, klar, ich kann das ja verstehen. Ich bin ja auch jemand, ne? Immer auf Achse, immer auf Zack, ne? Immer auf Zack. Also egal wo ich bin, ne? Meine Augen rotieren ja von links nach rechts, ne? Ich saug ja alles auf wie ein Schwamm. Und genauso ist ja Max auch. Da verliert man halt ab und zu mal das Wesentliche aus dem Blick, ne? Da muss man einfach schnell Zack zum nächsten Gig, zum nächsten Shooting. Da ist es auch mal egal, ne? Also einfach da, ich weiß ja, wie du tickst, nach mir die Sinnflut. Einfach rüber über die Ampel, ne? Rot ist ja auch eine, sagt man ja, Rot ist eine Farbe für Verlierer, ne? Und das ist dann der Moment, wo Max Scharf nach rechts guckt, und dann guckt er nach rechts und er sieht nur diesen einen Roller, diesen Leimroller, die grüne Gefahr auf sich zurollen, und er flüstert ganz leise, aber so, dass die Leute im Umkreis es hören können, um es weiterzugeben. Ganz leise flüstert er.
Oh nein, ich habe noch Joghurt im Rucksack.
Auch ausgerechnet heute.
Alle Tage, aber doch nicht, wenn ich Joghurt im Rucksack habe.
Immer ärgerlich. Vielen Dank fürs Einschalten.
Macht's gut. Tschüss.